Freak Radio.
Sonntag, 20.30 Uhr. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Freak Radio. Gerhard Wagner begrüßt Sie heute bei einem Live-Gespräch aus dem Radiocafé in der Argentinierstraße. Wenn Sie Interesse haben, können Sie uns auch dort besuchen. Jeden ersten Mittwoch im Monat finden die Live-Gespräche im Radiocafé ab 11 Uhr Vormittag statt. Der Eintritt ist frei. Heute diskutieren wir zum zweiten Mal zum Thema Diskriminierung im Alltag, diesmal über Schicksale. Ich darf Ihnen heute meine Gäste vorstellen. Frau Hilde Langer.
Guten Abend.
Und Frau Magister Dorothea Broschek.
Ja, guten Abend.
Frau Langer, fangen wir mit Ihnen an. Sie sind blind.
Ja.
Und ich würde Sie jetzt mal fragen, in welcher Hinsicht werden Sie in Ihrem Leben diskriminiert? Wie schaut das aus, wenn Sie so Ihr Leben betrachten?
Also hauptsächlich werde ich im Alltag diskriminiert, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe. Es ist so, wenn ich alleine einkaufen gehe, trauen sich die Leute mehr zu sagen. Und wenn ich mit einer sehenden Begleitperson gehe, dann sind sie eher also anders freundlich. Also, oder es kommt auch vor, wie zum Beispiel bei Palmas in der Innenstadt, dass die Leute dann meine Begleitperson fragen, was bekommt sie denn? Und ich sage dann, eigentlich kann ich selber sprechen.
Also solche Dinge passieren immer wieder.
Ja.
Sie werden nicht direkt angesprochen, sondern und wie reagieren Sie auf diese Diskriminierung?
Ich muss sagen, ich reagiere etwas sauer. Genauso, wenn Sie den anderen, also beziehungsweise der Begleitperson das Geld geben und nicht mir, das stört mich schon sehr.
Aber Frau Langer, wie war das eigentlich, wenn wir uns Ihre Biografie anschauen? Haben die Diskriminierungen schon ganz von Kindheit an begonnen? Können Sie sich dann noch erinnern? Sind Sie in Ihrem Leben, abgesehen von den sogenannten kleinen Diskriminierungen im Alltag, über die wir dann auch noch sprechen werden, auch in Ihrem Leben prinzipiell in Ihrem Fortkommen behindert worden?
In der Schulzeit zum Beispiel, da wurde ich immer sehr unterdrückt. Und wir hatten ja zu dieser Zeit noch kein Mobilitätstraining mit dem langen Stock. Und da wurden die Erzieher eingeteilt, dass sie mit mir fortgehen. Und eine war wirklich so gemein, also die hat mich auch nicht bei der Hand genommen. Und klar, ich war ja noch sehr unbeholfen und bin dann an eine Säule angelaufen. Und dann hat eben die Tante Luise gesagt, das geschieht da schon recht. Also das war ziemlich schlimm für mich, ja.
Und später dann?
Später dann, ja, wie ich aus der Schule rausgekommen bin, habe ich mich entwickelt. Und jetzt glaube ich sagen zu können, dass ich ein selbstständiger Mensch bin.
Kommen wir zu Ihnen, Frau Magister Broschek. Können Sie uns ein bisschen was aus Ihrem Leben erzählen? Wie war das mit Ihren Diskriminierungen?
Ich benutze einen elektrischen Rollstuhl. Ich bin so seit der Geburt behindert und eben habe auch nicht die Kraft, mit einem normalen Rollstuhl zu fahren. Deswegen benutze ich einen elektrischen. Und ich muss sagen, meine Behinderung behindert mich lang nicht so, als die Behinderten, die Umwelt rundherum, die eben behindernd ist für mich. Ja, das sehe ich als die tatsächliche Behinderung. Also Stufen, keine Lifte, öffentliche Verkehrsmittel, die ich nicht benutzen kann. Oder wenn ich so zurückschaue in mein Leben, die Schule damals, das Schulsystem damals eben, das programmiert war, dass behinderte Kinder ausschließlich in Sonderschulen unterrichtet worden sind. Ja, das habe ich als große Behinderung alles erfahren.
Und Sie sind in der Sonderschule in der Segregation geblieben oder konnten Sie es schaffen, auch ins Regelsystem zu kommen?
Ich habe die Pflichtschulzeit habe ich in einer Sonderschule für körperbehinderte Kinder und Jugendliche verbracht mit Internatsunterbringung und eben dann ab 15 habe ich so den Sprung in die sogenannte Normalschule, also in die Regelschule, dann geschafft. Das war dann die Handelsakademie in Wiener Neustadt, wo ich die einzige Rollstuhlfahrerin war in der Klasse. Ja, und das war ein Sprung ins kalte Wasser natürlich, schon.
Wenn man so vergleichen, diese zwei Schultypen. Könnte man dann sagen, dass Sie im einen Fall in den Sonderschulen sozusagen strukturell von der Organisation her behindert worden sind? Und dann wäre meine nächste Frage, gab es in der späteren Regelschule auch Diskriminierungen, dann vielleicht eher im Alltag oder im Kleinen, oder wie war das?
Na, ich würde sagen, so Unterricht, der Kinder splittet und trennt, ist einfach nicht normal, ja. Weil irgendwie, also ich habe das so erlebt, ich war neun Jahre in dieser behüteten Welt, wo es eben hauptsächlich nur Kollegen und Kolleginnen gegeben hat, nur mit Behinderung. Und dann hat es immer so geheimnisvoll irgendwie geheißen, ja, und jetzt wirst du vorbereitet auf das große Leben draußen und auf das Berufsleben, und das ist quasi die Vorbereitung. Aber was ist das für eine Vorbereitung für das Leben, ja, unter Anführungszeichen, wenn ich nicht in der Normalität aufwachsen kann und quasi mit der Behinderung nicht wirklich in normalen Bedingungen aufwachsen kann, sondern in einem Glashaus, das nicht der Welt entspricht. Das heißt, man lernt auch nicht von klein auf, sich zu behaupten, sondern wird dann mit einem Tritt rausgestoßen.
Das heißt also, in diesem Fall hat diese Diskriminierung sehr subtile und fast indirekte Wirkungen, die man gar nicht gleich merkt, sondern erst später, wenn ich sie richtig verstanden habe.
Ja, also für mich dann zum Beispiel so die Zeit in der Regelschule, dann in der Hack. Ich muss sagen, die Schule dort hat sich sehr bemüht und die haben wirklich Integration gelebt, ohne sich groß das Integrationsmarschall aufzusetzen, und haben das wunderbar geschafft, immer wieder Schüler mit Behinderungen zu integrieren. Das war ganz klar, dass man vom Turnunterricht befreit worden ist, dass Wandertage so abgehalten worden sind, dass wir im Rollstuhl mit können. In anderen Klassen hat es auch Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen gegeben. Auf Skikursen, ja, also ich wollte nicht mitfahren. Es gab andere, die mitgefahren sind. Da wurde der Skikurs so gestaltet, dass eben wirklich alle mit konnten. Also die Schule hat sich und die Lehrer dort haben sich wirklich viel große Mühe gegeben. Ich kann mich aber erinnern, dass es für mich persönlich einfach sehr schwierig war, in diese neue Situation zu kommen, weil ich es einfach nicht gewohnt war, ja, nur mit nicht behinderten Schülern zusammen zu sein und so unter Anführungszeichen diese große normale Welt jetzt, das war einfach ein Rausstoßen, das war für mich sehr anstrengend.
Sie sind Magistra, also waren Sie auch auf der Universität.
Ja.
Die Universität dürfte ihr nicht meines Wissens optimal ausgestattet für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sein. Wie ist es Ihnen damals dort ergangen?
Puh, ja, schwer. Schwer, aber schlussendlich habe ich mich durchgebissen. Und die größten Schwierigkeiten waren halt die baulichen Barrieren, ja. Mhm. Also wenn man einfach nicht im zweiten Stock ohne Aufzug raufkommt, aber im Institut sein muss, wenn man ja die Vorlesungen besuchen will, dann ist das, also ich habe das wirklich als Gewalt erlebt, ja, als strukturelle Gewalt, permanent jetzt dagegen ankämpfen zu müssen. Und in der Praxis hat das ausgesehen, dass ich mir halt immer wieder Leute organisiert habe, die mich raufgetragen haben, die mich runtergetragen haben. Ich meine, das Positive dran ist, ich habe Managerinnenqualitäten dabei erlernt, so wie die meisten Menschen mit Behinderungen das zu lernen haben, wenn sie in der Welt sozusagen, die auf Behinderung überhaupt nicht eingestellt ist oder sagen wir sehr wenig eingestellt ist, sich zu behaupten. Und was vielleicht noch so ein persönliches Erlebnis war, was mir dazu einfällt, noch in der Hack, es gab einen Empfang im Rathaus, weil ich habe mit einem Kollegen den ersten Platz gewonnen bei dem Wettbewerb, und dann gab es Smalltalk bei der Preisverleihung mit dem Bürgermeister auch, und er hat halt so durchgefragt, na, was macht's hier so? Und eben mein Kollege erzählt, wir sind in der 5., machen Matura, ja, und Herr Kollege, was wollen Sie dann studieren? Was wollen Sie dann machen? Und mein Schulkollege, dass er studieren wird. Dann werde ich gefragt, na, und Sie werden sich dann wohl einen guten Posten suchen? Und ich sage, nein, ich werde auch studieren wollen. Und dann sind die wirklich halber vom Stockerl gefallen, ja, dass diese behinderte Schülerin da studieren möchte, und haben das so toll gefunden. Und ich bin da gestanden mit sehr gemischten Gefühlen. einerseits wird man bewundert und ist stolz drauf, andererseits habe ich mir gedacht, wieso sind die bei meinen nicht behinderten Schulkollegen überhaupt nicht vom Stockerl gefallen? Und bei mir gab es so ein Aufsehen. Das sind eben so diese subtilen Diskriminierungen, wo man erfährt, dass man anders behandelt wird.
Vielleicht können wir bei diesem Beispiel einmal einhaken und uns überlegen, woher kommen denn diese Diskriminierungen? Welche Struktur liegt denn davor? Also mir ist jetzt aus dem Gespräch, also aus dem, was Sie gerade erzählt haben, so vorgekommen, dass man einmal von einem behinderten Menschen keine Vollwertigkeit erwartet. Liegt das daran oder wie ist das Ihrer Meinung nach?
Ich würde sagen, es gibt zwei Dinge. Einerseits die Unbeholfenheit und andererseits eben, dass das wirklich also so ist, dass die Leute nicht informiert sind.
Ja, also Ursache würde ich auch sehen, dass wir eben einfach nicht eingeplant sind, ja, und ständig irgendwie so am Rande der Gesellschaft mitleben. Ob das jetzt das Schulsystem ist, das sich Gott sei Dank in den letzten Jahren ja wirklich verbessert hat. Aber eben einerseits, die Ursache ist für mich wirklich nicht, von klein auf miteinander Kontakt zu haben, behindert und nicht behindert. Und das ergibt einfach eine Kette an Schwierigkeiten dann. Vom persönlichen Umgang miteinander bis zu Architekten, die nicht dran denken, Häuser so zu bauen, dass jeder rein kann.
Sie hören Freak Radio auf Mittelwelle 1476. Frau Broschek, wir haben gerade gesprochen über die Universität und über die Behinderungen. Und wie ist es bei Ihnen weitergegangen? Gibt's noch Beispiele? Was haben Sie nachher gemacht? Was tun Sie jetzt? Und wie sieht es aus in Ihrem beruflichen Leben?
Ich habe mein Studium abgeschlossen und jetzt hänge ich mich halt an meine Doktorarbeit dran. In der Zwischenzeit habe ich die Ausbildung zur Sexualberaterin und Sexualpädagogin gemacht und möchte ebenso in Erwachsenenbildung Fuß fassen, mit Seminaren, Workshops, Vorträgen etc. Ich kann mich wirklich jetzt nur wiederholen, was mir immer wieder auffällt und das Leben so schwer macht mit Behinderung ist, sind diese strukturellen, ist diese strukturelle Gewalt, ja, die Menschen mit Behinderung ausschließt. Man könnte meinen, ja, das ist irgendwie Schnee von gestern, dass wir noch immer über keine Lifte und Treppen reden. Aber wir haben leider noch immer keine verbindlichen Gesetze, ja, dass behindertengerecht gebaut wird. Und da muss ich sagen, das ist ein Punkt, der wirklich so permanent mich aus dem Leben und aus dem öffentlichen Leben aussperrt. Die andere Seite, wo ich persönlich mir ein Modell geschaffen habe, wo ich sehr gut leben kann, was leider aber nicht für alle möglich ist, weil ich mir es halt wirklich erkämpft habe, ist, ich brauche sehr viel Hilfe aufgrund meiner Behinderung im Alltag, sehr viel persönliche Hilfe. Und da ist an und für sich als Hilfestellung vorgesehen Heim. Ja. Mhm. Ob das jetzt große Heime sind oder kleine Heime, die genannten Wohngruppen, es sind Heimstrukturen. Und das erlebe ich auch immer wieder bei anderen Menschen, bei Freunden und Kollegen von mir, dass das wirklich eine unheimliche Diskriminierung ist, weil es so diese individuellen Entfaltungsmöglichkeiten so einschränkt und Menschen so auf Existenzielles einschränkt. Also ich sage es jetzt so mit einem Satz, wenn man sich nicht selber wählen kann, die Person, die einem hilft, aufs Klo zu gehen und beim Duschen und beim Baden, dann hat man wirklich ständig das Gefühl, man verliert die Kontrolle über sein eigenes Leben, weil ständig andere Leute über einem entscheiden. Ich für mich lebe so mit dem Modell der persönlichen Assistenz. Ich suche mir eben Helferinnen, das heißt persönliche Assistentinnen, die sich eben im Dienst abwechseln und bei mir arbeiten. Und ich habe mir die finanziellen Mittel, das sind ja das Um und Auf, dafür erkämpft, weil die Strukturen, die wir haben, Pflegegeld und andererseits soziale Dienste, Heimunterbringung, sind nicht ausreichend, damit man wirklich frei leben kann.
Ich hätte noch eine Frage zum Thema Heim, weil Sie das vorher erwähnt haben. Könnte man vielleicht sagen, dass in den Strukturen diese Diskriminierung deshalb zustande kommt, weil es halt ganz einfach, weil es einfacher ist, das Ganze zu organisieren, auf den ersten Blick vielleicht. Mhm. Ne? Man sammelt die Leute zusammen, man teilt sie ein, man sagt ihnen, wann sie schlafen gehen sollen.
Ja. Und man traut behinderten Menschen einfach nicht zu, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Ja? Mhm. Man traut es wirklich vielen Menschen nicht zu und die meisten könnten es. Natürlich viele mit Unterstützung, ja, aber es geht immer, wie ist die Unterstützung? Ist sie bevormundend oder ist sie wirklich im Sinne des Einzelnen?
Frau Langer, wie leben Sie eigentlich?
Ich habe eine Wohnung, ich lebe allein. Und ja, ich habe einmal in der Woche einen Heimhelfer und die anderen Dinge, die mache ich einfach selber. Und wenn Post oder so solche Dinge sind, das lasse ich mal vorlesen, da kommt einmal in der Woche jemand zu mir vom Nachbarschaftshilfezentrum und liest mir das vor.
Wir haben jetzt eine Meldung aus dem Publikum.
Ich würde die Frau Langer, sie ist blind, etwas fragen. Das passt, gerne fragen, das passt nämlich genau auf das, was die Magister Protzek gesagt hat. Sie muss sich die Helfer aussuchen können, denn ansonsten bestimmen die fremden Personen über ihr Leben und das macht sie unselbstständig. Die Frau Langer ist blind, fährt gerne Rad und hat jemand gefunden, mit dem sie Tandem fährt. Ich finde es großartig, dass sie mit jemand Tandem fährt, das heißt sich so auf den Partner verlässt, dass sie sich ihm anvertraut. Es gab wohl, glaube ich, wie war das, Frau Langer?
Entschuldigung, ich habe im Moment niemanden gefunden. Ich bin noch auf Suche, und zwar auf großer Suche. Ich möchte nämlich im April, Ende April den Burgenlandradmarathon fahren, aber ich werde Leute finden, so hoffe ich doch. Und dem Partner anvertrauen, ja, das ist für mich kein Problem. Ich bin mit verschiedenen Leuten schon Rad gefahren.
Diskriminierung im Alltag. Ich habe von einem Kollegen, der auch blind ist, einige Statements bekommen und er hat mich gebeten, dass ich die heute vorlese. Und Frau Langer, Sie können ja dann vielleicht aus Ihrer Erfahrung bestätigen oder ähnliche Erfahrungen erzählen, wie es Ihnen ergangen ist. Und er hat mir hier zwei Beispiele gegeben von einer beruflichen Diskriminierung und dann eine aus seinem Leben, die ihn sehr getroffen hat. Die erste. Ein Bekannter von mir möchte zu einer Prüfung antreten, um in eine bessere Gehaltsstufe zu kommen. Er ist blind. Daraufhin meint sein Vorgesetzter, es habe doch eh keinen Sinn, weil er die Prüfung sowieso nicht schaffe. Wozu also die Mühe? Der Bekannte hat aber die Prüfung ganz locker beim ersten Antreten geschafft. Und dann noch ein zweites Beispiel aus dem Berufsleben. Es gibt Unternehmen, die lassen blinde Menschen nicht allein arbeiten. Begründung, es könne im Büro etwas passieren. Dabei fahren die meisten blinden Berufstätigen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro und überqueren selbstständig Kreuzungen. Wo da die Gefahr wohl größer ist? Ja, Frau Langer, wo ist denn die Gefahr größer?
Also sicher ist die Gefahr groß, wenn man Kreuzung überquert, aber wenn eine Ampel ist, eine geregelte, weiß man ja, wenn grün ist bei den meisten Ampeln und man lässt sich helfen, stehen ja immer Leute da. Und im Büro, also für dich keine Gefahr, ich habe immer allein gearbeitet und ich habe die ganze Telefonzentrale zu betreuen gehabt.
Wie ist denn das wirklich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Also mir als Laie fällt auf, dass nur eigentlich die wenigsten Kreuzungen mit akustischen Ampeln geregelt sind. Wie finden Sie sich denn da eigentlich zurecht?
Ja, leider ist es so und heute wollte ich bei der Ampel drücken und habe den Knopf nicht gefunden und die Ampel, die ist immer, also immer dieses langsame Ticken, ich weiß da wirklich nicht, wenn grün ist und dann mir rüberhelfen lassen.
Kommen wir vielleicht zum anderen Beispiel. Das geht um Diskriminierung von einer öffentlichen Stelle. Und zwar schreibt er, vor 2 Jahren erhielt ich eine Vorladung als Schöffe. Weil ich wusste, dass es Schwierigkeiten geben kann, setzte ich mich bereits im Vorfeld mit der zuständigen Richterin in Verbindung. Sie hatte kein Problem mit meiner Blindheit. Also ging ich zum Verfahren. Doch der Staatsanwalt legte ein Veto ein. Mit der Begründung, dass ich aufgrund meiner Behinderung nicht in der Lage sei, dem Verfahren folgen zu können. Auf meine begründete Erklärung, dass ich sehr wohl dazu in der Lage bin, reagierte er negativ. Das war einer der tiefsten Schläge in meinem Leben. Was sagen Sie dazu?
Das kann ich mir vorstellen, weil es ist auch oft so, dass die Leute Blinde oder Rollstuhlfahrer als geistig Behinderte betrachten. Und vielleicht hat er das damit gemeint. Und mir ist auch bekannt, dass Blinde nicht als Schöffen fungieren dürfen. Das ist mir soweit bekannt.
Also ich habe schon öfters von Beispielen gehört, dass dann man von Beamten dann hört, das ist ja nur zu ihrer eigenen Sicherheit. Haben Sie das auch schon einmal gehört?
Ja, natürlich. Das höre ich oft und oft.
Frau Brauschek, muss man Sie auch vor sich selber schützen? Haben Sie das auch gehört?
Ja, dass alles nur zu unserem Schutze und zu unserem Wohle und zu unserem Besten passiert, das höre ich wohl. Es klingt in meinen Ohren ein bitterer Geschmack bei diesen Worten, weil zum Schutze und zum Wohle von unter anderem Menschen mit Behinderung hatten wir schon vor 60 Jahren Programme. Das führte zu unserer Vernichtung. Nicht nur zu unserer, sondern vieler anderer Menschen. Also gerade diese Begründung, dass das zum Schutze und zum Wohle ist, hat auch diesen Beigeschmack für mich und leider, ist es gerade bei dieser politischen Lage bei uns jetzt weht meiner Meinung nach wieder so ein Wind. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue die Vorstellungen unserer neuen Regierung, diesen Bürgerdienst für Menschen, die lang arbeitszeitlos sind oder Sozialhilfe beziehen, dass sie dann Zwangsarbeit verrichten müssen, zum Beispiel auch in der Pflegearbeit von Personen, die krank oder behindert sind, wenn ich jetzt so überleite, dann finde ich das mehr als bedenklich und ist das wahrscheinlich auch zum Wohle und zum Schutze der Langzeitarbeitslosen und der behinderten Menschen oder wie ist das?
Sie meinen, dass das nicht nur ein Zwang für den Langzeitarbeitslosen wäre, sondern eigentlich auch ein Zwang und eine Bevormundung für Sie, denn Sie wollen sich ja wahrscheinlich selbst aussuchen, wer Sie in intimen Dingen natürlich. Und das ist ja letztendlich natürlich eine Hilfe.
Also einerseits dieser Punkt, andererseits wird wirklich diese Arbeit mit Menschen wirklich auch vollkommen disqualifiziert, nicht? Mhm. Es bekommt einen wirklich den geringsten Stellenwert in unserer Gesellschaft. Es hat schon eh kaum einen Stellenwert, ja. Und es wird dran gearbeitet und mit diesem Vorhaben Ja.
Wir wissen ja noch nicht, ob das tatsächlich in dieser Schärfe kommt, aber es wird sehr wichtig sein, dass man darauf aufmerksam macht in der Öffentlichkeit, dass das eigentlich eine Beeinträchtigung und wieder eine ganz tiefe Diskriminierung im Leben von behinderten Menschen wäre.
Wir haben und natürlich per se zwangsverordnete Arbeit einfach abzulehnen ist. Ja.
Wir haben jetzt mehrere Meldungen gehört. Wenn ich noch einmal vielleicht zur Analyse zurückkommen kann. Viel in der Diskriminierung liegt also offensichtlich darin, dass man erstens mal auf behinderte Menschen so zugeht, als wären sie unselbstständig und einfach nicht die Selbstständigkeit und Autonomie der behinderten Menschen zur Kenntnis nehmen möchte. Und zum Zweiten auch, dass in der Aussonderung und in der Segregation auch tiefe Ursachen für die Behinderung liegen. Frau Langer, sehen Sie das ähnlich oder wie ist Ihre Sicht?
Ich sehe das ähnlich, weil wenn ich sage, ich kann allein in die U-Bahn einsteigen, dann helfen sie mir trotzdem und reißen sie mir beim Arm und das finde ich einfach nicht okay. Also die Leute wollen nicht wahrhaben, dass Behinderte selbstständig sind. Viele Leute wollen das nicht, glaube ich, und an dem liegt es nämlich.
Frau Brauschig, Sie haben jetzt schon in Ihrem letzten Statement einige politische Forderungen oder politische Aspekte angesprochen. Was könnte man denn eigentlich oder was sollte die Politik tun, um Diskriminierungen zu vermeiden? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten?
Ja, ich denke, vor 3 Jahren hat die Republik Österreich offiziell erkannt und auch zugegeben, dass Menschen mit Behinderung in unserem Land diskriminiert werden, indem sie in der Verfassung den Gleichheitsgrundsatz erweitert hat mit dem Satz, keiner darf aufgrund von Behinderung diskriminiert werden. Ich denke mir, das ist der erste Schritt zu Abbau von Diskriminierungen. Und der zweite Schritt wäre natürlich ein umfassendes Gleichstellungsgesetz, dieser Verfassungsänderung auch wirklich Rechnung zu tragen und dass das wirklich auch Auswirkungen auf unsere Lebensbereiche hat. Also ein Gleichstellungsgesetz für behinderte Menschen, das eben den öffentlichen Raum, die öffentlichen Verkehrsmittel, den Arbeitsplatz und die Telekommunikation von gehörlosen Menschen umfasst.
Ich danke. Wir sind wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Sie hören uns wieder in einer Woche am nächsten Sonntag um 20.30 Uhr. Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, Sie können uns jeden Monat auch im Radiocafé besuchen, immer am ersten Mittwoch ab 11 Uhr am Vormittag in der Argentinierstraße im ORF. Für den technischen Ablauf war heute Robert Korher verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich Gerhard Wagner.